why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Überall Geschichte Podcasts. Mein Name ist Mirko Melone, ich bin hier mit Alan Cassidy und wir sprechen heute wieder über ein wunderbares Thema, wie ich finde. Hallo Alan.
Hi Mirko, hi.
Ja, heute, um gleich zur Sache zu kommen, wir sprechen ja immer über Geschichte und wie sie so zum Einsatz kommt. Heute sprechen wir über etwas, das ziemlich genau 50 Jahre her ist. Es geht heute darum, wie in Chile, in Südamerika, zu Beginn der 1970er Jahre ein gewaltiges wirtschaftliches und auch gesellschaftliches Experiment gestartet wurde. Und ja, die Vision war eine von Algorithmen gesteuerte Wirtschaft, könnte man sagen. Eine perfekte Planwirtschaft. Und wir wissen, 1970 kam mit Salvador Allende der erste demokratisch gewählte sozialistische Präsident in Südamerika in sein Amt. Zeit des Kalten Krieges, natürlich ein absolutes Horrorszenario. Und mit Allende kam auch ja, die Idee einer Utopie oder die Idee einer neuen Gesellschaft, einer neuen gesellschaftlichen Organisation. Und wir reden hier jetzt aber nicht über eine soziale Bewegung oder eine Partei, sondern wir reden über etwas ganz Spezielles, über ein technisches, logistisches, datengeschütztes System. Und wir reden eben auch über ein gescheitertes Experiment, aber eines, das bis heute nachwirkt, was wir dann am Schluss noch genauer besprechen können. Alan, worüber reden wir heute?
Ja, wir sprechen heute über das Projekt CyberSyn. Das steht für Cybernetic Synergy. Komplizierter Begriff. Deshalb die catchy Abkürzung. Und kurz gesagt war das der Versuch der eben neu gewählten Regierung von Allende, den wirtschaftlichen Wandel des Landes von Chile durch Computertechnologie zu steuern. Und eben Computertechnologie Anfang der 70er Jahre, das war ziemlich avantgarde. Und Allende hat das eben verbunden mit dem ganz eigenen Weg, den er mit Chile in diesem Kalten Krieg gehen wollte. Chile, du hast vorher angetönt, ein Horrorszenario hast du gesagt, du hast nicht gesagt, für wen. Horrorszenario war es vor allem für die USA, weil die wollten quasi in ihrem Hinterhof einfach kein Land haben oder dass das irgendwie in Richtung Sozialismus geht oder dass nur schon aus dem Einflussbereich rausgeht. Das war ja wirklich die Zeit, wo mit Kuba da auch das Ringen stattfand mit der Sowjetunion, wer da Einfluss hat in Südamerika, in Lateinamerika. Wie auch immer, eben Allende, das kann man, glaube ich, auch vorwegnehmen an dieser Stelle. Da wurde er dann vor 50 Jahren durch einen blutigen Militärputsch aus dem Amt gedrängt. Er wurde getötet, das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen jetzt. Und es folgte dann auch die von den USA unterstützte Militärdiktatur von Pinochet. Aber blutige. Eben, sehr blutige, ja. Aber was nicht so bekannt ist, ist, was Allende da in diesem Bereich der Computertechnologie versucht hat. Weil das eben ein bisschen zusammenhing mit dem eigenen Weg, den er da gehen wollte mit Chile. Er wollte auch technologisch einen neuen Weg gehen. Und ja, das ist das, was wir kurz gesagt über heute reden, eben CyberSyn. Und vielleicht eine kleine historiografische Bemerkung. Wir machen das vor allem, indem wir auf das Buch stützen von Eden Medina. Das ist eine Forscherin aus den USA. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Cybernetic Revolutionaries. Das hat sie vor ein paar Jahren geschrieben, wo sie diese Geschichte, die nicht sehr bekannt ist, aufgearbeitet hat. Das so ja. Mal als Vorbeginn. Aber sag doch du vielleicht was zu Chile. Ich habe jetzt ein paar Sachen angetönt, aber eben, das ist ja schon interessant, der Kontext.
Ja, der Kontext. Wir haben es angetönt, Allende war demokratisch gewählt. Chile war eine stabile Demokratie, seit 1932 demokratisch regiert in Lateinamerika, damit natürlich schon ein Spezialfall. Also da gab es ja allerlei obskure Gestalten, Militärs, die immer mal wieder geputscht haben. Chile ist auch von den Rohstoffen her reicher als viele umliegende Länder. Also vor allem Kupfer ist da sehr als Rohstoff präsent. Und von den USA wurde Chile zwischen 1962 bis 1969 mit über einer Milliarde US-Dollar an Finanzhilfen unterstützt. Also das ist mehr als die USA jedem anderen Land in Lateinamerika zur Verfügung gestellt haben. Und ja, die Idee dahinter war natürlich, dass man glaubte oder die Vorstellung hatte, ein reiches Land sei weniger anfällig für kommunistische Versuchung. Also die Gefahr, diese Idee der Dominosteine, dass wenn ein Land kippen würde, ein Land dem Sozialismus, dem Kommunismus anheimfallen würde, dass weitere fallen könnten. Also dass quasi so eine Dominosteinreihe ins Rollen kommt und dann ganz viele Länder folgen würden. Und davor hatten die USA natürlich Angst, das war das Horrorszenario. Und ja, trotz dieser Unterstützung der USA, trotz dieser Milliarde Dollar, ja, kam Allende 1970 in einer demokratischen Wahl auf ja, rechtmäßigem Weg an die Macht. Und Allende war zwar kein Kommunist, aber ja, er war mindestens sozialistisch angehaucht, eingefärbt und das war natürlich auch nicht im Sinne der USA. Und dann können wir uns noch fragen, was trifft denn Allende eigentlich an? Also was sind die wirtschaftlichen Umstände? Und da wird es ja dann auch interessant, also du hast vorhin das Buch von Ian Medina genannt, das eben den Untertitel trägt Technology and Politics in Allende's Chile, also Technologie und Politik, weil eben das ein möglicher Lösungsweg gewesen wäre oder hätte sein können für die wirtschaftlichen Umstände.
Ja, weil diese wirtschaftlichen Umstände waren, als Allende ins Amt kam, so, dass die, also Chile als Wirtschaft, als Land, war extrem abhängig von den Bodenschätzen. Es war ein sehr, du hast den Kupfer schon angesprochen, das etwas. Es war ein Land, eine Wirtschaft, die von extremer Ungleichheit gezeichnet war. Es gab eine reiche Oberschicht, eine fast schon Oligarchie, die wichtige Teile der Wirtschaft kontrollierte. Es gab dann aber auf der anderen Seite eine sehr große Schicht an mittellosen Leuten, und da krafte wirklich eine Schlucht. Und Allende's Idee, um diese Kluft zu überwinden, war eine Landreform. Wie ja, muss man sagen, in anderen Orten in Lateinamerika auch. Er wollte eigentlich viele auch dieser ausländischen Großunternehmen wollte er enteignen. Also eine Verstaatlichung, Landreform, Verstaatlichung von Bodenschätzen, Verstaatlichung von Unternehmen. Es ging darum, den Einfluss auch ausländischer Konzerne auf den chilenischen Staat zu beschränken. Er wollte Einkommen umverteilen. Es war eine ziemlich, in dem Sinn war er, sagen wir, nicht so außergewöhnlich anders als jetzt andere Sozialisten.
Und der Unterschied hat das ja auch nicht quasi begonnen. Es war ja nicht per se seine Idee.
Nein, zum Beispiel die Landreform, die haben schon vor ihm angefangen, hat das einfach konsequent weitergeführt, ausgeweitet. In dem war er konventioneller Sozialist in dem Sinn. Was ihn unterschied von anderen, war, dass er sich immer auf dem demokratischen Boden bewegt hat. Das ist jetzt anders als viele andere linke Regierungen dieser Zeit. Aber gut, eben zum Wirtschaftlichen, er hat dann einfach wirklich vorangemacht mit dieser Verstaatlichung von Firmen, wo er konnte. Und schon im ersten Amtsjahr 1970 hat er den gesamten Kohlebergbau verstaatlicht, die gesamte Textilindustrie. Er hat eben die US-Kupferfirmen eigentlich enteignet, er hat auch andere Konzerne, ist er angegangen und hat damit natürlich einen großen Widerstand auch produziert.
Ja, welchen Widerstand ruft er denn eben noch hervor? Und das ist dann auch ganz wichtig für die weitere Entwicklung.
Ja, ich glaube, es ist ein innenpolitischer Widerstand zum einen, also von den, eben, ich habe es vorher Oligarchie genannt, von den großbürgerlichen Wirtschafts... Genau, so, um jetzt ja nicht, wir versuchen ein bisschen nicht in diesen Jargon reinzufallen, aber genau, sind die, ja, das Kapital, wie ein Linker sagen würde. Und es gab dann natürlich eben, es gab die Verbindung zu den USA, die schon, muss man sagen, das ist nicht eine Verschwörungstheorie oder so, die USA haben viel Geld dann reingesteckt, als Allende mal an der Macht war, um die Opposition zu unterstützen. Es gab auch dann Programme der CIA für ja, ziemlich unappetitliche rechte Kreise, also Militarist, so paramilitärische Gruppen und so, die stark unterstützt wurden. Also es gab von Anfang an, Allende hatte von Anfang an eine wirklich große Gegnerschaft, die er auch gleich auf sich zog.
Und es hat ihm ja auch eben nicht nur innenpolitisch eine Gegnerschaft beschert, sondern dann auch gleich außenpolitisch Folgen ja, gezeigt oder gezeitigt, indem dem Land dann eben auch der Zugang zu Kreditmärkten erschwert worden war, oder?
Genau.
Ja, du hast vorhin angetönt, Allende war jetzt nicht ein Spezialfall in Lateinamerika im Sinne von Umverteilung und Neuverteilung von Vermögen und Land, folgt damit ja eigentlich einem Muster, könnte man sagen, von anderen sozialistischen, kommunistischen Staaten, die eben besonders in Lateinamerika ja fast schon so eine Art Traditionslinie errichtet haben. Also allen voran das bekannteste Beispiel Kuba. Auch da mit Fidel Castro, der da seine Revolution gestartet hatte, die Macht übernahm und dann eben auch ja vom Ausland, von den USA sogar militärisch versucht wurde, von der Macht zu putschen. Und die Frage ist natürlich, die sich aufdrängt. Allende beginnt jetzt damit, Land umzuverteilen, Landreform voranzubringen, Vermögen auch anders zu verteilen oder den Versuch zumindest verstaatlicht Unternehmen. Funktioniert das? Wie funktioniert das in Chile? Wie kommt das an?
Rein wirtschaftlich funktioniert es zunächst erstaunlich gut. Im allerersten Jahr steigen eben die Staatsausgaben, die hat Allende's Regierung stark angehoben. Sie pumpt damit viel mehr Geld in die Wirtschaft. In den staatlichen Firmen und Fabriken werden die Löhne stark erhöht. Die Kaufkraft steigt rasant, bis zu 30% steigen dann die Reallöhne. Und gleichzeitig macht sie so eine expansive Sozialpolitik. Sie setzt die Preise fest, also setzt sie auch tief für Grundbedarfsmittel, Schulbildung kostenlos, Gesundheitsversorgung kostenlos. Und das hat zur Folge, dass die Nachfrage steigt durch die Konsumenten, weil eben die Leute haben einfach mehr Geld. Und das führt dann zu einem starken Wirtschaftswachstum im ersten Amtsjahr. Aber, und jetzt kommt gleich das Aber, darauf folgte dann ziemlich schnell auch eine starke Inflation, die dieses Geld wieder entwertete, das den Menschen eigentlich zur Verfügung stand. Das ist also eine durchzogene Sache, die dann schon nach einem Amtsjahr mit einer Wirtschaftskrise, in einer Wirtschaftskrise eigentlich endet, ja, die sich da
anbahnt. Also nicht ganz so einfach mit dem Sozialismus. Man kann nicht einfach Land wegnehmen und es den Armen geben. Das funktioniert nur eine Zeit
lang. Ja, wobei das, ja, wir könnten mal eine Spezialfolge machen über Landreform, die wir jetzt in dem Sinn da nicht muss. Also das Problem ist, dass die extrem schnell gestiegenen Staatsausgaben waren eigentlich, dass man viel mehr Geld in die Wirtschaft pumpte und das eben eigentlich keinen Gegenwert hatte. Das war das größte Problem.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, ja, erste Schritte, man merkt, es geht nicht ganz, man hat es vielleicht auch ein bisschen falsch angegangen, zu schnell zu viel Geld in die Wirtschaft gepumpt. Und jetzt kommen wir auch zum interessanten Punkt. Also was ist der Ausweg? Noch mehr Planwirtschaft?
Ja, auf eine Art schon, aber eben, und das ist jetzt das Interessante, auf eine ganz neue Art. Allende's Regierung wollte eine Wirtschaft, die sich selbst reguliert, optimiert, mit staatlichen Inputs, mit staatlicher Steuerung in dem Sinn, aber in der Ausführung viel effizienter, als das je zuvor gemacht wird. Also nicht wie diese, man hatte ja damals schon auch das Vorbild, in Anführungszeichen, einer sowjetischen Planwirtschaft mit 3, 5, 10 Jahres Produktionsplänen und so weiter. Das war nicht das, was Allende wollte. Er strebte etwas an, das viel effizienter war, das auf Computertechnologie abstützte. Er träumte von dieser kybernetischen Revolution.
Ja, Alan, eine kybernetische Revolution, was ist Kybernetik? Ist ja nicht unbedingt ein Begriff, den man zwingend in der Schule lehrt. Wie würdest du das erklären?
Ja, das ist so. Kybernetik ist heute ja nicht mehr so wirklich ein Alltagsbegriff. War mal ein totaler
Hype. Ist nicht Jugendwort des Jahres.
Nein, ziemlich sicher nicht. Nein. Aber es war mal eines vielleicht. Nein, also es ist aber eine interessante Geschichte, deshalb erzählen wir sie auch oder einen Teil davon. Der Begriff entstand 1948 und zwar in einem Buch eines Mannes, der hieß Norbert Wiener, ein Amerikaner, 1894 geboren, also im 19. Jahrhundert noch, also eine andere Zeit, nichts mit Computern, nichts mit digitalem Zeugs. Ein Sohn jüdischer Amerikaner, ein Genie, muss man ganz einfach sagen, der lernte mit 3 lesen, konnte griechische und lateinische Verse mit 4 rezitieren, machte dann einen Abschluss in Mathematik mit 14, mit 17 war er schon in Harvard, mit 23 dann am MIT. Also das war so ein mathematisches
Genie. Sicher besser, als wir beide je waren. Absolut.
Ziemlich sicher. Und er beschäftigte sich in den 20ern dann, 1920ern, mit den Möglichkeiten, das war seine große, so seine Obsession, mit der Möglichkeit, dass man auf der Basis von früherem Verhalten künftiges Verhalten prognostizieren kann. Und er machte das zum Beispiel, indem er Flugbewegungen studierte von Bienen. Oder, was ich zähle, einen Einsatz, originellen Einsatz von Wissenschaft finde, er schaute sich an, wie betrunkene Personen herumlaufen und wie die da herumtaumeln und versuchte dann aufgrund von der vergangenen Bewegung die künftige Bewegung zu ermitteln. Das war so seine Idee. Und das nahm dann eine ernsthafte oder eine, ich immer ernsthaft aus seiner Sicht, aber es nahm dann eine politische Wendung, als er während des Zweiten Weltkriegs dem US-Militär seine Dienste, der war schon 47, aber er meldete sich quasi zum Dienst gegen die Nazis. Er war zu alt natürlich für den Fronteinsatz, aber man setzte ihn dann ein, um für den Luftkampf über England eine Berechnung zu versuchen von den Flugabwehrkanonen. Man hatte damals erste automatische Flugabwehrkanonen, sehr wenige, aber es gab das, und er sollte quasi berechnen, wo die hinschießen müssten, um die Flugbewegung eines deutschen Bombers, Abfangjägers zu identifizieren. Das klingt jetzt eben schon sehr modern. Es ist eigentlich nichts daraus geworden, weil dafür braucht man extrem viel Rechenkapazität, weil eben man muss aus einem Fundus von vergangenen Informationen künftige berechnen. Und das war eigentlich lange eine Handarbeit. Also daraus wurde dann nichts. Aber noch während des Kriegs beschäftigt sich Wiener damit, und er lernt den Philosophen John Newman kennen, und die haben das zusammen weitergedenkt theoretisch und daraus eine Theorie entwickelt, die Kybernetik. Und das Wort hat Wiener aus dem Griechischen entnommen, das er schon mit 4 konnte. Kybernete, also Griechisch kann ich jetzt nicht, aber Kybernetes, das ist der Steuermann, ja, im Griechischen. Und daher kommt das Wort. Und ganz einfach meinte Wiener damit eigentlich die Kunst des Steuerns. Und zwar sowohl von menschlich-organischen Prozessen, wie wir sie in der Natur sehen, aber auch von gesellschaftlichen Prozessen und maschinellen. Für ihn war das so eine universelle Theorie, mit der man eigentlich alles erklären konnte. Das war zumindest das Ziel.
Ist ja auch eigentlich unglaublich spannend, wenn man sich verinnerlicht, wann der Mensch geboren wurde, nämlich am Ende des 19. Jahrhunderts. Der steht ja eigentlich auch so ein bisschen in Ansätzen in der Tradition dieser Ideen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, also von dieser Berechenbarkeit. Wir haben ja mal eine Folge gemacht über Adolf Quetelet mit seiner Sozialphysik, also die Idee, dass man aus bestehenden Daten, aus der Vergangenheit, wenn man so will, für die Zukunft Prognosen ableiten kann. Und da kommen ja auch dann am Ende des 19. Jahrhunderts mit Charles Babbage und weiteren auch so die ersten Leute, die sich aus Ingenieursperspektive dieser Berechenbarkeit nähern, also die an Maschinen basteln und tüfteln, die eben quasi Berechnungen erlauben in diese Richtung. Und Wiener ist steht in dieser Tradition. Also da ist eigentlich eine spannende Linie, die er da auftut. Und du hast gesagt, die Kybernetik, das Steuern oder das gut getimte Steuern, das perfekte Steuern, diese Kybernetik, die bestand ja anfänglich vor allem darin, mathematische Modelle auf technische Prozesse anzuwenden, auf biologische Prozesse anzuwenden. Also du hast gesagt, der betrunkene Mensch, wo torkelt der durch, oder der Flug der Bienen. Und später kam dann aber eben auch die Sozialwissenschaft dazu, Kybernetik als Modell, als System anzuwenden, um eben ganze soziale Systeme zu analysieren. Also da wären wir dann wieder bei Quetelet. Und diese Kybernetik, die, du hast es auch gesagt, das wurde ja eine Hype-Wissenschaft, also ganze Verkehrsplanungsideen, die man kybernetisch durchrechnen wollte, Städte, die kybernetisch geplant wurden, und so dieser Überschuss der Wissenschaft, die Universallehre, die Kybernetik als Schlüssel zu einem Gesamtverständnis, um optimal Abläufe, Prozesse zu planen, die ist da sehr weit verbreitet in allen möglichen Disziplinen. Und die Grundidee ist ja immer, dass die Kybernetik den Menschen einen Schlüssel in die Hand geben kann, um zwischen einem Ist-Zustand und einem Soll-Zustand zu nivellieren. Also man prüft laufend, oder beziehungsweise das kybernetische System prüft laufend, wie eine Situation ist und gleicht aus, passt an in Echtzeit, um eben einen Sollwert zu erreichen. Das klingt ja alles mal sehr theoretisch, auch von der Überlegung her ist unglaublich theoretisch. Und die Frage ist jetzt, wie wurde das überhaupt umgesetzt? Also wie wurde das in Chile 1970 oder zu Beginn dieser 1970er Jahre unter Allende zum Thema? Wie und wer kam auf diese Idee, Kybernetik auf einen Staat anzuwenden?
Das hat mit zwei Männern zu tun. Das ist ganz einfach. Der eine heißt Stafford Beer und der andere war Fernando Flores. Und um beim ersten anzufangen, Stafford Beer war einer dieser Hype-Wissenschaftler, ein Kybernetiker, ein Brite. Es gibt, wenn man Fotos von ihm anschaut, er sieht, man hat man gleich ein Bild von ihm. Also er war ein bärtig, großer, langer Bart, ein Exzentriker, war auch so von der Herkunft her, war ziemlich vermögend, gut vernetzt, fuhr einen Rolls Royce, hatte gerne dicke Zigarren und also er war ein Genusstyp, kein Linker. Darauf komme ich noch zurück dann, weil eben Chile, Sozialismus, das war eigentlich, er war eine große Nummer auf diesem Feld der Kybernetik. Also ich glaube, mich hat's, als ich über ihn gelesen habe, mich hat's ein bisschen erinnert an diese späteren Silicon Valley.
Ja, absolut, Gurus absolut.
Und so. Also, genau. Also, das ist ein bisschen, bisschen größenwahnsinnig
auch. Also, wenn man sich ein Bild von dem anschaut, ansieht, das ist Nerd. Das ist so ein Hipster, genau. Silicon Valley, Unternehmensberater-Typ, eben ein bisschen exzentrisch, Avantgarde. Also, das ist treffend.
Mit einer wahnsinnig großen Selbstüberzeugung. Aber eben, ich glaube, was ihn jetzt wichtig macht für Chile und für diese Geschichte ist, er definierte Kybernetik, da gab es eben in dieser Kybernetik, die entstand, da gab es verschiedene quasi so Unterzweige, wofür man sich interessierte. Und sein Ding war Kybernetik und Management. Und vor allem, also wirklich das Management von Unternehmen, das war sein Hauptfokus. Und er definierte Kybernetik dann, er schrieb ein Buch auch, Kybernetik und Management, das eine Bibel wurde, auch für Managementstudenten. Und dort definierte Kybernetik als die Wissenschaft von der effektiven Organisation. Und das, was er von Wiener über Kybernetik gelernt hatte, aber Wiener war einer seiner Väter, Geistiger quasi, der hat das dann auf das Management übertragen. Er war als Berater unterwegs, machte das quasi zu Geld, bot Unternehmen seine Leistungen an, war also ein Geschäftsmann. Und auch sein Interesse war, eben künftiges Verhalten ganze Systeme zu prognostizieren. Eben Unternehmen interessierten ihn besonders. Und so das übergeordnete Leitthema seiner Bücher, seiner Schriften war die stetige Suche nach einem Gleichgewicht zwischen zentraler und dezentraler Kontrolle eines Systems, einer Organisation und die Frage, wie kann man ein Unternehmen stabil halten, ohne dass man die einzelnen Untersysteme, die Unterteile zu fest stranguliert, dass man die nicht mehr autonom sein lässt. Also er war ständig auf der Suche auch nach diesem Gleichgewicht.
Okay, also wir haben Stafford Beer, der da die Management- und Wirtschaftsbibel herausgibt oder quasi der Mao der Wirtschaftswissenschaften ist in dieser Zeit. Und wir haben jetzt aber auch gelernt, Beer ist Unternehmensberater, hat horrende Stundensätze für diese Zeit. Wie kommt so einer wie er nun darauf, einen ganzen Staat, einen sozialistischen Staat, mit seiner Kybernetik umzugestalten oder zumindest eine Beratung oder ein Beratermandat anzunehmen?
Jetzt sind wir beim zweiten Mann, bei diesem Fernando Flores. Das war ein Chilene, der gerade mal 27 war. Er kam so aus dem Hinterland von Chile, war aber dann ein sehr talentierter Student, Wirtschaftsstudent unter anderem. Und der kam dann nach Santiago in die Hauptstadt und er kriegte dann eben mit 27 einen Job in der Wirtschaftsförderungsbehörde von Chile, die hieß Corfo. war das Synonym. Und er hatte dann dort den, also die Corfo hatte dann wirklich auch den Auftrag, Allendes Verstaatlichungsagenda umzusetzen. Also sie mussten diese Koordination machen. Sie mussten wirklich überlegen, okay, jetzt enteignen wir da die Leute, setzen den Staat an den Hebel und der Staat führt jetzt diese Unternehmen. Und insgesamt hingen da rasch schon 80 Unternehmen dran. Also das ist ein großer, substanzieller Teil der chilenischen Wirtschaft. Und Flores, der junge Mann, der war dann der Nummer 3 schon in dieser Hierarchie, weil er einfach auch talentiert war. Er war dafür verantwortlich, dass diese Unternehmen möglichst viel und möglichst effizient produzieren.
Und das ist, ich meine, das ist per se ein Riesenjob. Also dein Präsident
kann man sagen,
beginnt,
ja,
die Unternehmen zu verstaatlichen, der verscherbelt das Land, verteilt um. Und du bist verantwortlich dafür, dass die Sache rund läuft im Hintergrund. Und du bist gerade mal 27 Jahre alt. Also ich meine, das ist ein unglaublicher Job. Und auch wenn man sich so ein bisschen die Zeithorizonte anschaut, also schon wenige Monate nach dem Amtsantritt von Allende befindet sich ja ein großer Teil der chilenischen Wirtschaft in staatlicher Hand. Aber eben, es gibt keinen konkreteren Plan oder keinen vielleicht mittel- bis langfristigen Plan, wie diese komplexen staatlichen Industrien und Zusammenhänge auch gelenkt werden können. Und ich meine, an seiner Stelle, er ist 27, der fürchtet ja, die Wirtschaft könnte im Chaos versinken. Also das Chaos bricht irgendwann aus oder könnte ausbrechen, oder? Also das ist ja, der ist ja, genau, schon gehörig unter Druck.
Der ist massiv unter Druck und er hat das später auch alles ziemlich freimütig auch so beschrieben. Und eigentlich, und das, ja, ist auch ein hübscher Aspekt eigentlich dieser Geschichte, er hat sich dann mehr aus der Not erinnert an dieses Buch, das er gelesen hatte im Studium. Ja, da war doch mal was, ich habe doch mal diese, und das war diese Management-Bibel, diese kybernetische, die du vorher erwähnt hast, von Stafford Beer. Also dieses Buch, Kybernetik und Management, das fiel ihm ein und er dachte, okay, fand ich ganz überzeugend, wenn man
weiß,
das, was Beer...
kann mir vielleicht helfen.
So ziemlich genau so war es. Er hat dann in dieser Wirtschaftsbehörde ein paar Spesen Vorschriften, glaube ich, über den Kopf gestoßen und ist dann im Herbst 1971 nach London geflogen, um Stafford Beer zu treffen. Hatte Kontakt mit ihm aufgenommen, hat ihn überredet zu einem Gespräch in einem schicken Londoner Herrenclub und er hat ihm da seine Idee verkauft, die dann wirklich, ja, das war dann das Konzept, um aus dieser Situation rauszukommen, nämlich eine staatlich gelenkte Wirtschaft, aber eben auf ganz neue Art, nämlich eben kybernetisch, technologiegetrieben, computergestützt, kybernetisches Management als Leitfaden, also eigentlich eine dieser digitale Planwirtschaft fast. Das war also ein Angebot an Beer, diesen eben aus der Wissenschaft kommenden Unternehmensberater, seine Theorie mal richtig in die Praxis umzusetzen, nicht nur auf der Stufe einer einzelnen Organisationseinheit oder einer einzelnen Firma, sondern auf der Ebene eines Nationalstaats. Und das hat Beer überzeugt. Also das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen an seinem Ego gepackt. Und er hat dann zunächst eingewilligt, dass er mal nach Chile kommt. Zunächst war er da als Wirtschaftsberater, war sein erster Vertrag. Und er traf dann wirklich am 4. November 1971, also am ersten Jahrestag der Regierung von Allende, traf er da ein. Und war dann ein bisschen da, kehrte zwischenzeitlich immer wieder nach Großbritannien zurück, aber effektiv ein paar Monate später dann im Frühling 1972 unterschrieb er als offizieller dann wissenschaftlicher Direktor dieses Projekts CyberSyn. Er hat sich also von Flores das, ja, angehört, fand das gut und sagte, ich mach das. Ich komme hierher und verwirkliche meine kybernetische Management-Theorie in Chile.
Und das ist ja ein welthistorischer Einschnitt. Also der erste Staatskybernetiker der Welt hat nun seine Arbeit aufgenommen. Und ich würde vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Pause, um dann einzusteigen mit Stafford Beer und seinem kybernetischen Experiment. Hallo zusammen. Da sind wir wieder mit unserer Folge über das Projekt CyberSyn, einem kybernetischen Experiment im sozialistisch regierten Chile der frühen 1970er Jahre. Wir sind stehen geblieben bei Stafford Beer, dem Kybernetiker und Unternehmensberater aus England, der sich in Chile vertraglich verpflichtet hatte, als offizieller wissenschaftlicher Direktor des Projekts CyberSyn zu agieren und den chilenischen Staat, die chilenische Wirtschaft mit kybernetischen Ideen auf Vordermann zu bringen. Alan, wir haben Stafford Beer vorhin ein bisschen skizziert, bon vivant, ja, Lebemann, ein bisschen nerdy, ist ein Guru, horrende Stundenansätze, jetzt ist er da in diesem sozialistisch regierten Staat. Warum macht Beer damit? Ist das das Geld? Ist es die Gelegenheit?
Natürlich hat Geld erhalten, wobei kam auf, die ersten paar Monate beschwerte sich, dass die Regierung von Allende seine Honorare nicht bezahlte oder nicht fristgemäß. Aber nein, er machte da schon mit, glaube ich, weil er wirklich die Gelegenheit sah, seine Idee, für die er sich in Großbritannien nie richtig genug gewürdigt und geschätzt fühlte. Da kam jemand, ein Vertreter einer ganzen Regierung und sagt, mach du bitte dein Zeug bei uns, wir geben dir alles, was du willst. Das war schon das, was ihn
schon ein bisschen gelobhudelt hat. Also. Ja.
Ja, natürlich, kann man auch verstehen, glaube ich. Aber um es ein bisschen anzuteasen, also er entwickelt dann wirklich auch schon Sympathien für Allende und seinen sozialistischen Weg, seinen chilenischen Sozialismus. Er lud dann das auch vielleicht für sich selbst dann schon auch politisch auf. Aber am Anfang kam er, um eben das einfach mal auszuprobieren und er sah schon früh in CyberSyn auch die Möglichkeit, zu einem besseren Staat beizutragen. Also die Beziehung zwischen den einzelnen Teilen des Staats, zwischen Angestellten und Arbeitern, zwischen Arbeitern und dem Staat, zwischen den Unternehmen, dem Staat, dass man das so umgestalten kann, dass es eben diesen chilenischen Sozialismus dann, den er später schon echt gut fand, dass man das designen kann. Also er war auch der Überzeugung, dass Technologie, wie er sie versteht und wie er sie aufbauen wollte, dass man damit die Gesellschaft und auch die Politik steuern, designen kann. Aber eben, das ist dann ein bisschen der theoretische Überbau, den macht er ein bisschen später. Zuerst war es einfach der Anreiz, hey, ja, ich komme da hier hin und setze meine Theorie, ja, in die Praxis.
Und wie sah denn diese Praxis aus? Also wie sah CyberSyn, wie sah dieses Projekt aus? Was muss man sich darunter vorstellen? Wir sind ja immer noch unglaublich theoretisch.
Und die Idee von CyberSyn war nie, die Wirtschaft bis ins allerletzte Detail durchzuplanen. Wenn wir jetzt schon immer gesagt haben, da kommen sie und machen Planwirtschaft. So im Sinn von, diese Fabrik X produziert jetzt dieses Jahr Y-Einheiten so und so viel. Das war nicht das, was Stafford Beer und seinen Auftraggebern vorschwebte. Aber er wollte oder sie wollten, dass sich die verstaatlichten Fabriken und Unternehmen sich quasi selbst steuern wie Zellen und Organe eines Lebewesens. Das ist ja diese kybernetische Groove. Und das Konzept von CyberSyn, also die Grundlage davon war, dass Beer hat sich das aufgeteilt, dass er die Wirtschaft genommen hat und gesagt hat, ja gut, die besteht jetzt aus verschiedenen Teilsystemen, die sind für sich autonom und die müssen auch selbstständig lebensfähig sein, aber die kann man steuern. Er sprach vom, das ist ein Begriff, den es heute noch gibt, vom Viable System Model, also vom Modell lebensfähiger Systeme. Das ist in dieser kybernetischen Gedankenwelt ein wichtiges Konzept. Und er hat dann diese Wirtschaft in 5 Untersysteme gegliedert. Das erste war die Produktion an sich, also die Herstellung von Gütern, Kohle, Kupferabbau, ja, Textilien, Industriegüter und so weiter. Das war das erste System, das er quasi auf, ja, identifiziert hat. Das zweite war dann die Kommunikation. Dieses System sollte die Informationen über die Produktion weiterleiten. Also wie viel Tonnen Kohle werden in der Firma X geschürft? Und ja, das war die Kommunikation. Das dritte System sollte das System 1 überwachen und steuern, mit Hilfe von Regeln, die es dann vom vierten System erhielt. Und Ja, eben, es ist alles sehr theoretisch, alles sehr komplex. Das vierte System, das war die Schnittstelle zur Außenwelt, die ermittelte, wie das dritte System die Produktion steuern sollte. Und im vierten System liefen auch alle Daten zusammen. Und die wurden dann mit einem speziellen Programm ausgewertet. Das haben sie selbst entwickelt in Chile, in Santiago. Sie hatten kein Geld, um ein irgendwie von externen Spezialisten einzufliegen, eine Software machen zu lassen, zum Beispiel in den USA, das war eine Idee, ein Wunsch, aber das für sowas hatten sie kein Geld, also sie haben dann selber ein Programm entwickelt. Und das fünfte System, von diesen fünf Teilsystemen, das waren dann die Steuermänner, die Kybernetiker, die Programmierer, die sagen sollten, okay, hier sind die Regeln, so, wir wollen die Wirtschaft, dass sie so und so aussieht, also geben wir die folgende Inputs. Und dann reguliert sich dieses System eigentlich fast selbst. Das ist so die, was auch Bier den Allende, was er Allende erzählt hat. So mache ich Ihre Wirtschaft, Herr Präsident.
Also das klingt einleuchtend, klingt kompliziert, theoretisch.
Einleuchtend finde ich.
Rechenintensiv tönt es. Ja, und zugleich, das hast du ja schon angetönt, Chile in den 1970ern, das ist ja nicht das Silicon Valley. Also man hat kein Geld, man muss die Programme selber schreiben. Es gab im ganzen Land etwa 50 größtenteils primitive Computer, also man ist nicht eine Technologienation. Also wie wurde Cybersyn umgesetzt?
Es gab ein Rechenzentrum, ein nationales, das hatte 4 Computer. Und also 4 leistungsfähige, wie ich Computer. Und einen davon, genau einen, durfte das Cybersyn-Team haben. Das war damals ein IBM 365-50. Das war der erste industriell verfügbare Computer überhaupt. Der war schon damals nicht mehr ganz top. Also damit, genau, ist das dazu angetönt, dass also sie arbeiteten unter wirklich schwierigen Bedingungen.
Ihr habt den Computer und ja, schau mal, was ihr damit...
Genau, hier ist der eine Computer.
Schau mal, jetzt, was ihr rausholen könnt.
Schau mal, Stafford Beer, jetzt... genau, mach mal deine Idee damit. Aber das haben die Leute, die am Projekt beteiligt waren, das war diese Crew, die Fernando Flores, dieser Junge, der Verantwortliche zusammengebaut, das waren viele junge Leute.
Also auch so ein bisschen Startup-Vibe.
Genau, total. Startup-Groove. Also man arbeitete rund um die Nacht, Teamwork, die Leute lebten... Ja. Arbeiten zusammen. Es war so eine verschworene Clique und sie waren nicht gut technisch und finanziell ausgestattet, aber sie waren ziemlich kreativ. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben gemerkt, dass Allendes Vorgängerregierung einen Haufen Telex-Maschinen bestellt hatte, die aber nie benutzt worden waren.
Genau, Telex-Maschinen, was sind Telex-Maschinen?
Das sind das andere Wort für eine Telex-Maschine ist ein Fernschreiber. Also das war ein System, das gibt es heute in dem Sinn, ja, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die in diesem Jahrhundert geboren worden sind, wissen das sowieso nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich wusste es auch nicht mehr ganz genau. Das ist eigentlich eine Art Telegrafiegerät, wo man über das Telefonnetz, aber waren da Nachrichten in Schriftform. Also eigentlich eine Art von primitiven, ja, SMS.
SMS auf Papier.
Ja, genau. SMS auf Papier, das hilft schön. Und das hatte man damals in Chile irgendwo rumstehen, effektiv. Und die haben das gemerkt und gemerkt, okay, das könnten wir benutzen. Und sie haben diese Fernschreiber, das waren Hunderte, in alle wichtigen Betriebe des Landes geschickt, verteilt. Und da wurden diese Telex-Schreiber dann benutzt, um die Kennzahlen der Produktion in Echtzeit quasi aufzunehmen
also
und
System
weiterzuleiten.
System 5, also die Produktion leitet seine Zahlen mit den Telex-Maschinen.
Genau.
Weiter. Okay.
Genau so. Also eben zum Beispiel Fabrik X, da ist der Lagerbestand an Produkt Y so und so viel, die Absatzzahlen sind so und die Produktionsmengen sind so. Also man konnte da in Echtzeit an die Zentrale diese Daten, Wirtschaftsdaten schicken. Und die wurden dann zusammengeführt in einem Betriebsraum in der Hauptstadt Santiago, in einem Operations Center, wo alles zusammenlief.
Also dieser, und damit sind wir endlich bei meinem absoluten Highlight dieser Folge angelangt, dieser Ops-Room, also dieser Holz, du hast es in deinen Notizen geschrieben, der holzgetäferte Betriebsraum, dieser Ops-Room ist ja auch, also wenn man schon über das Projekt CyberSyn gestoßen ist in der Vergangenheit, dann hat man mit Garantie eines dieser Bilder gesehen, also diese Bilder dieses Ops-Rooms, die so ein bisschen in der Optik zwischen Stanley Kubrick, Star Trek, 70er Jahre Futurismus irgendwo da verortet sind. Und wenn man diese Bilder sieht, ja, dieser Raum, das war ja eigentlich so eine Art, ja, eine Materialisierung von Überlegenheit. Also dieser Anspruch, der auch mit diesem Raum visuell schon nur transportiert worden war, wie sich Wissenschaft, Ingenieure, Programmierer, Theoretiker wie Beer selbst, wie die sich sahen als Teil einer Clique, einer Gemeinschaft, die eben ja solche Räume bespielte, solche Operation Rooms. Das ist ja eigentlich unglaublich. Also mir gefallen diese Bilder auch, finde es auch ästhetisch unglaublich ansprechend, aber es sind ja auch Ausdruck so ein bisschen dieser Idee des Fortschritts, der auch der Überlegenheit.
Absolut. Es hatte auch einen propagandistischen Touch, ja, muss man sagen. Also das Bier hat dann auch, als er dann mal quasi bekennender Anhänger auch der ganzen theoretischen Überbau, so, als er Sozialist war, hat dann auch der Allende-Regierung gesagt, hey, ihr müsst das auch entsprechend verkaufen. Das ist der Beweis dafür, dass Sozialismus nicht daherkommen muss wie in der Sowjetunion mit stinkenden Fabrikschloten und so, sondern dass es ein modernes Gesicht gibt, des Sozialismus. Und genau das, den Raum, den du beschrieben hast, das ist genau das, oder? Da hat diese Star Trek Pseudobrücke, da waren dann 7 Stühle aufgestellt im Kreis, damit die Entscheidungsträger, die Kybernetiker, die konnten dann die Produktion in Echtzeit überwachen. Und an jedem Stuhl hatte es so Knöpfe dran, ein paar Monitore, auch einen Platz für einen Whiskybecher und...
Ja, und Zigarrenaschenbecher.
Zigarrenaschenbecher, ja gut, ja, das auch. Aber eben, vieles war nicht wirklich, vieles war Show. Also die Knöpfe, Monitore waren eigentlich Attrappen. Es gab Mattscheiben, auf die Dias mit bunten Infografiken projiziert wurden, aber diese Dias eben, das war nicht, die mussten vorbereitet werden von Leuten und die Knöpfe, die waren nicht mal mit einem Computer verbunden, die gaben bloß so Signale weiter an Helfer hinter den Kulissen, die dann, wenn das System vorgeführt wurde, mussten da dann die passenden Dias in den Projektor einlegen. Also es war alles ein bisschen Show, aber nicht so viel Substanz, weil es war auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich einsatzfähig. Ja.
Aber wer diese Bilder sah, der musste ja zwangsweise denken, wow, also die sind der Zeit voraus, ja, das klar, ist die Zukunft, klar, das wird das nächste große Ding, das ist Kybernetik, Fortschritt, konnte man ja gar nicht wissen. Also man sah ja quasi nur die Fotografien auch dieses Ops-Rooms. Und wie funktioniert CyberSyn jetzt in der Realität?
Ja, eben, jetzt nimmt die Geschichte dann eine tragische Wendung und auch eine sehr politische wieder, weil die Antwort ist, dass das System gar nie wirklich funktionieren konnte, weil der Aufbau nie abgeschlossen wurde. Es befand sich im Aufbau während des Frühlings und Sommers 1972, wir sind immer noch in dem Jahr, aber dann passierte im Oktober dieses Jahres etwas Wichtiges, das auch dann Auswirkungen hatte auf die Regierung Allende und auch das Projekt. Es gab nämlich diesen landesweiten Streik von Lastwagenfahrern. Tausende chilenische Lastwagenfahrer, die das Land blockierten, die das Land in einen Ausnahmezustand versetzten. Das war eine Aktion, muss man sagen, das vom bürgerlichen Lager auf die Beine gestellt wurde. Und die Idee war, die Wirtschaft zum Stillstand bringen und die Voraussetzungen schaffen für einen Putsch, weil eben, wir haben es ganz am Anfang angetönt, Allende hatte mächtige, viele und auch von den USA unterstützte Gegner. Und eines dieser Mittel, das sie benutzten, war dieser Streik. Und das ist quasi ein bisschen die Tragik dieses CyberSyn-Projekts. Das einzige Mal, also wo es wirklich im großen Stil benutzt wurde, war im Zusammenhang mit diesem Streik. Und zwar war es so, dass die Regierung wusste, wir müssen jetzt einen Weg finden, um damit nicht das ganze Land zusammenbricht, damit vor allem auch die Lebensmittelversorgung nicht zusammenbricht. Und da dachten sie, gut, jetzt versuchen wir es mit Cybersyn. Sie beschlossen, das Fernscheibennetz, dieses Telex-Netz zu benutzen. Sie haben dann das gebraucht, um nicht jetzt eben im Staffordbierschen Sinn da die Wirtschaft zu steuern, sondern einfach um Nachrichten, Informationen auszutauschen, nämlich darüber, wo gerade die Lastwagen blockiert waren, wo es Streikbreche gab, in Anführungszeichen, die trotzdem noch weiterhin Lastwagen fuhren. Das half dann, dieses Netz half dann, da muss man sich vorstellen, da kamen täglich dann 2000 Nachrichten über diese Telex-Netz wurden verschickt mit diesen Informationen. Und das half der Regierung, Rohstoffe, Treibstoff und vor allem auch ja, Lebensmittel dorthin zu leiten, wo es am dringendsten nötig war. Es half also, diesen Streik zu überleben, auszusitzen und auf diese vielen auch verursachten Notfälle zu reagieren. Also es half ihr zunächst, auch das eigene politische Überleben zu sichern der Regierung. Und
ist ja in gewisser Weise schon auch ein Einsatzgebiet dieses kybernetischen Systems. Also laufend zu prüfen, wie der aktuelle Stand ist und auszugleichen, um einen Sollstand zu erreichen. Also wenn ich feststelle, es fehlt an Lebensmitteln, es fehlt an Rohstoffen an Ort X und ich habe die Möglichkeit, an Ort Y bestimmte Lastwagenfahrer aufzubieten, um diesen Engpass aufzuheben, dann ist ja das eigentlich genau die intendierte Funktion dieses Systems. Aber so hatte man das sich natürlich wahrscheinlich nicht vorgestellt.
Ja.
Aber so in der Grundanlage ist es ja eigentlich schon ein kybernetisches Prinzip, was da gespielt hat.
Ja, ja, es war schon Kybernetik at work sozusagen, auf jeden Fall. Es waren einfach nicht die Umstände, ja, die sich die Wirtschaftsförderer da ausgemalt hatten. Weil eben die Situation war schon dramatisch.
Jetzt hat die Regierung von Allende also so quasi das Drängendste verhindert, mithilfe dieser Telex-Maschinen, mithilfe dieser Fernschreiber. Aber das hielt ja auch nicht besonders lange, oder? Also der Druck auf diese Allende-Regierung, auf diese sozialistische Regierung, der nahm stetig zu. Die Lage bleibt instabil, verschlechtert sich auch. Der Putsch wird real, zeichnet sich auch ab. Wie geht es weiter?
Ja, dieser Oktoberstreik 1972, das war wirklich ein Wendepunkt. Ab da kämpft die Regierung um ihr Überleben. Und die Folgen für das Projekt waren so, dass Flores, der immer noch der wichtige Mann war, der zuständig war, das veränderte auch ihre Sicht auf diese Beziehung zwischen Technologie und Politik, diese auch ja utopisch gefärbte auch Beziehung. Flores, der hielt das Projekt zwar immer noch für nützlich, fand es auch gut, aber eben die Probleme in der realen Welt waren inzwischen so groß. Man erkannte einfach, dass dieses System auch in dieser, es war immer noch im Aufbau, war nicht in der Lage, das zu lösen. Und geschweige denn von den großen philosophischen Ideen, die damit verbunden waren, also dass man die Struktur der ganzen Gesellschaft verändern könnte und so. Das war alles so weit in die Ferne gerückt, weil einfach, dass die Regierung mit ihrer Existenz rang, oder? Das war in dem Sinn, ja, einfach, das rückte so weit in die Ferne, dass man sagen musste, gut, zuerst müssen wir jetzt einfach unsere tatsächlichen Probleme lösen. Die galoppierende Inflation, die Auslandskredite, die nicht mehr reinkamen, die Kupferpreise, die ins Bodenlose fielen, der Schwarzmarkthandel, diese Gewaltausbrüche, die immer da waren und auch immer größer zu werden drohten. Das konnte man jetzt halt nicht mit diesem Cybersyn verhindern und deshalb verlor auch die Regierung in diesem Existenzkampf auch ein bisschen das Interesse daran.
Also selbst wenn die technologischen Komponenten des Projekts fertiggestellt würden, selbst wenn man es schaffen würde, von Diaprojektion auf ja, tatsächliche Bildschirmdaten umzustellen und so weiter und so fort, ist klar, Cybersyn hält Panzer nicht auf. Also diese Erkenntnis setzt sich da wohl durch, wie ich dich verstehe. Und jetzt spitzt sich die Situation zu, wirtschaftliche Krise, politische Krise. Wir gehen aufs Ende zu von Cybersyn.
Ja, aufs Ende von Cybersyn, auf Ende auch von Allendes Regierung, weil im August 1973 gibt es dann einen zweiten Streik von den Lastwagenfahrern. Mhm. Und die Regierung versucht das dann nochmal mit Cybersyn, mit diesem Telex-Netz, um wieder in Echtzeit diese Daten zu erheben und wieder zu schauen, okay, hier müssen wir die Ressourcen hinlenken, aber der Streik, der ist sehr virulent. Also bitte, Mitte August sterben 20 Menschen, ist also gewalttätig, und es gibt in den Fabriken auch immer mehr Arbeiter, die zweifeln, ob die Allende-Regierung diesen eben von einer sehr gewaltbreiten Opposition auch befeuerten Streiks und Aktionen, ob sie stark genug sei, dem was entgegenzuhaben. Die organisieren sich dann selbst, gehen zu den radikalen Linken quasi, und ja, es beginnt so wirklich so eine Bürgerkriegsstimmung. Mhm. Und der bewaffnete Konflikt wird real, und dann wird vor allem auch der Putsch real. Also wenige, es ist dann, wir sind dann im September 73, und man weiß bis heute nicht genau warum, aber Allende, der hat dann wirklich noch gebeten, diesen Kontrollraum von Cybersyn, über den wir vorhin ein bisschen geredet haben, er bat darum, jetzt verlegen wir das Ganze in den Palast, in den Präsidentenpalast. Vielleicht, warum genau, weiß man nicht. Vielleicht dachte der wirklich, okay, vielleicht ist das...
Könnte mir noch helfen, vielleicht. Ja, hat vielleicht tatsächlich auch ein bisschen dran geglaubt.
Könnte mich noch retten. Vielleicht, ja. Ich meine, Verzweiflung war da sicher auch jeden Fall da. Aber auf jeden Fall kam es dazu schon gar nicht mehr, weil am 11. September, das ist dann wieder, ja, die Geschichte, die wahrscheinlich viele kennen, das war der Tag, wo das chilenische Militär dann unter der Führung von General Pinochet die Regierungseinrichtung angegriffen hat. Allende ist ja dann gestorben bei diesem Angriff in seinem Amtssitz, nahm sich das Leben in La Moneda im Präsidentenpalast. Und ja, das war der Beginn dann von diesen 17 Jahren Militärdiktatur, das Ende der Demokratie vorerst in Chile und vor allem auch das Ende von Cybersyn.
Das Ende einer eigentlich schönen Idee, auch wenn heute natürlich klar ist im Rückblick, das waren zwar schöne Bilder, aber das hat noch nicht funktioniert, man war technologisch noch nicht so weit, es gab eigentlich gar nicht die Rechenkapazität, um das umzusetzen, was man sich vorgenommen hatte, also dieses kybernetische System, das diese ganze Wirtschaft oder diese Wirtschaftssysteme auch koordinierte, das war technologisch überhaupt nicht umzusetzen, aber dennoch, ja, lebt dieses Projekt Cybersyn ja eigentlich nach. Also dieser Traum von der computergesteuerten Kommandowirtschaft, der lebt ja heute weiter. Also Stichwort Big Data, diese Manie, die wir heute hauptsächlich bei Konzernen sehen, Amazon, Vorbestellsystem zum Beispiel, dann gibt es natürlich noch das Thema KI, das jetzt immer wie mehr obendrauf kommt, weil es eben die Möglichkeiten von Vorhersagen zumindest dem Anschein nach potenziert. Und da haben wir jetzt so ein bisschen ein Auseinandergehen. Also wir haben Cybersyn in Chile, die Idee, man könne einen Staat kybernetisch transformieren, einen Staat kybernetisch steuern. Und wenn man sich das heute anschaut, dann ist das ja eigentlich fast alles in den Händen von privaten Akteuren. Also wir haben heute eine rein wirtschaftlich getriebene Kybernetik, könnte man sagen, oder die Idee, dass man gesellschaftliches Verhalten kybernetisch steuern kann mit Hilfe von Daten. Das ist aber alles nicht in den Händen der Regierungen, was ja auch insbesondere für den Westen schon problematisch geworden ist. Stichwort Cambridge Analytica, die Wahlen, die manipuliert werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die autoritären Systeme. China allen voran, die ja in gewisser Weise versuchen, kybernetisch vorzugehen, also Gesellschaften auch zu steuern mit Hilfe von Daten.
Absolut, ja.
Und du hast ja auch ein ganz spannendes Zitat noch rausgeschrieben von einem chinesischen Rechtsprofessor, Feng Xiang. Der schrieb in der Washington Post, dass KI das Ende des Kapitalismus einläuten werde. Also wenn KI-Ressourcen durch Big Data-Analysen rational verteilen würde und robuste Feedback-Loops die Unzulänglichkeiten ja, der Wirtschaft beseitigen könne, dann wäre man eigentlich in einer digitalen Planwirtschaft angekommen. Und damit wären wir dann bei dieser Idee der Kybernetik, also ein System, das datenbasiert, laufend prüft, wo etwas steht, was getan werden muss, um irgendwelche Ziel- und Kenngrößen zu erreichen und das quasi laufend in Echtzeit anpassen kann. Also diese Idee CyberSyn, wie sie in Chile entwickelt worden ist, die ist möglicherweise gar nicht mal allzu weit weg. Womit wir dann ja auch wieder bei dieser gängigen, verbreiteten Erzählung sind von der eigentlich schönen Idee des Sozialismus und des Kommunismus, die dann eben in der Realität jeweils pervertiert. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Alan, das war eine fantastische Folge über CyberSyn. Vielen Dank. War sehr spannend. Ich habe mich sehr gefreut, mich diesem Thema zu widmen. Ich hoffe, ihr habt es ebenfalls so genossen wie ich und ebenso viel dazugelernt. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein werdet. Hinterlasst uns ein Feedback, wenn ihr das möchtet, sei es auf den gängigen Social-Media-Kanälen oder über podcast@überallgeschichte.info. podcast@überallgeschichte.info mit UE natürlich. Wir freuen uns auf eure Feedbacks. Wir freuen uns, euch wieder zu begrüßen bei der nächsten Folge Überallgeschichte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.